wie ein sündiger Mensch zu Gott kommen kann, zu dem heiligen Gott. Wir haben im Vorhof am Brandopferaltar gestanden. Da ist die Stätte des Gerichtes über die Sünde. Die Todesstrafe für die Sünde wird an dem Stellvertreter vollzogen. Im Alten Testament, in der Stiftshütte, ist der Stellvertreter ein reines Tier. Aber im Neuen Testament ist dieser Stellvertreter Jesus Christus selbst, der heilige Sohn Gottes, der am Kreuz für die Sünden der Welt sein unschuldiges Leben in seinem Blut dahingegeben hat. Nun ist alles weggetan, was zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen war. Und der Priester veranschaulicht uns in der goldenen Hütte, in die er eintreten darf, die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben hier ein Bild des Vaterhauses. In der ersten vorderen Kammer, da ist der Familientisch mit den Broten darauf. Jesus Christus ist das Brot des Lebens, von dem unser Geist sich nährt. Wir nehmen sein Leben in dem Worte Gottes auf. Das einzige Licht in dieser heiligen Wohnung geht von dem goldenen Leuchter aus, auf dem das heilige Öl in den sieben Lampen brennt. Jesus Christus ist das Licht des Lebens, das wir empfangen, das in unserem Geist aufleuchtet und uns zu Lichtern in der Welt macht. Und dann zeigte uns der goldene Altar, der Räucheraltar, die tiefste Gemeinschaft mit dem heiligen Gott im Gebet. Er hat zu uns geredet. Wir dürfen mit ihm reden und an die Seite unseres hohen Priesters vor Gott in seinem Thronsaal treten. Jesus Christus ist unser hoher Priester, der vor Gott steht und für uns und mit uns bittet. Nun aber stehen wir vor dem Vorhang, der in die hintere Kammer des Heiligtums führt, in das Allerheiligste. Der Vorhang ist wunderbar gemacht in den vier Farben des Heiligtums und die Gestalten der Cherubim sind darauf gestickt. Purpurblau, die Farbe des Himmels, er kommt von oben her. Purpurrot, die Farbe des Königs, ich bin König. Scharlachrot, die Farbe des Blutes, siehe, das ist Gottes Lamm. Das Blut des Lammes erwirbt für uns. Weiß, die Farbe der Heiligkeit, das ist der Vorhang, der heilige Vorhang. Cherub heißt gewaltiger. Cherubim ist die Mehrzahl. Cherubim, die Bilder der gewaltigen Diener Gottes, die alles Unreine abhalten von der Heiligkeit Gottes. Das sehen wir schon in 1. Mose 3, 24. Nach dem Sündenfall, da heißt es, Gott lagerte vor den Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen hauenden Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Und hier sehen wir dieselben Cherubim abgebildet auf diesem Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und sie sagen, halt, stopp, kein Eingang, nicht einmal für den Priester. Auch der Hohepriester darf nicht wann und wie er will hineingehen durch diesen Vorhang in das Allerheiligste. Was ist dahinter? Hier ist der heilige Gott gegenwärtig. Hier ist der Herr. Das Allerheiligste ist das Ziel des Weges durch die Stiftshütte. Vom Brandopferaltar an geht es hin bis zu dem Allerheiligsten, in die Gegenwart Gottes. Diese hintere Kammer ist in Würfelform gebaut, harmonisch, 5 Meter breit, 5 Meter lang, 5 Meter hoch. Sie ist aus Brettern von Akazienholz, innen und außen mit reinem Gold überzogen. Nur ein Gegenstand ist in dem Allerheiligsten. Die Lade, man sagt auch Bundeslade in Erinnerung an den Bund Gottes mit Abraham, und der Deckel aus reinem Golde darauf. Und darauf 2 goldene Cherubim, sie schauen nieder auf diesen Deckel. Wir wollen doch einiges über die Herstellung dieser Lade und ihres Deckels lesen. In 2. Mose 25 lesen wir von Vers 10. Macht eine Lade von Akazienholz. 3,5 Ellen soll die Länge sein, 1,5 Ellen die Breite, 1,5 Ellen die Höhe. Du sollst sie mit feinem Golde überziehen, inwendig und auswendig, und mache einen goldenen Kranz oben umher. Vers 16. Du sollst in die Lade das Zeugnis, das sind die Gesetzestafeln, legen, das ich dir geben werde. Und nun wollen wir von Vers 17 anlesen über den Deckel, der genannt wird der Gnadenstuhl oder Gnadenthron. Du sollst auch einen Gnadenstuhl machen aus feinem Golde. 3,5 Ellen soll seine Länge sein, 1,5 Ellen seine Breite. Du sollst 2 Cherubim machen von getriebenem Golde zu beiden Enden des Gnadenstuhls. Dass ein Cherub sei an diesem Ende, der andere an dem anderen Ende, und also 2 Cherubim seien an des Gnadenstuhls Ende. Und die Cherubim sollen ihre Flügel ausbreiten von oben her, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl bedecken, ein jegliches Antlitz gegen das andere stehe. Und ihre Antlitze sollen auf den Gnadenstuhl sehen. Du sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und die Lade in die Lade das Zeugnis legen, das ich dir geben will. Von diesem Orte will ich mich dir bezeugen und mit dir reden, nämlich von dem Gnadenstuhl zwischen den 2 Cherubim, der auf der Lade des Zeugnisses ist. Alles, was ich dir gebieten will an die Kinder Israel. Da haben wir die Herstellung. Wie wunderbar Gold ist die Lade. Darin liegen zuerst nur die Gesetzestafeln. Später, als Israel auf der Wanderung war, kam der Krug mit Manna und die Rute Aarons, die gegrünt hatte, hinzu. Die Lade ist nicht sehr groß, 1,75 mal 75 Zentimeter. Und in der gleichen Größe ist der Deckel darüber aus lauterem Golde. Im Neuen Testament wird beides zusammen oft genannt, der Gnadenstuhl oder der Gnadenthron. Das ist ein heiliges Sinnbild für Jesus Christus selbst. In der Mitte der Lade innen drin liegt die Gesetzestafeln. So trägt Jesus Christus das Gesetz Gottes in seinem Herzen. Er kann sagen, deinen Willen, mein Gott, tue ich mit Wonne. Und er sagt, Johannes 4, 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Jesus Christus hat das ganze Gesetz Gottes, die 10 Gebote, vollkommen erfüllt. Darum ist das Gesetz in ihm zur Ruhe gekommen. Es ist erfüllt. Darum kann Paulus sagen, Römer 10, Vers 4, Christus ist die Erfüllung oder die Vollendung oder das Ziel des Gesetzes. Und dann fährt Paulus in Römer 10 fort, wer an den glaubt, der ist gerecht. Jesus ist der Gerechte. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das ist eine gewaltige Feststellung für uns. Wer an Jesus glaubt, ist eins mit ihm geworden. Er ist in Jesus Christus. Um ihn herum ist also Jesus Christus. Er ist umhüllt von Jesus Christus. Und er ist der Gerechte vor Gott. Darum können wir sagen mit 1. Korinther 1,30, Christus ist meine Gerechtigkeit. Viele Gläubige kennen nur die eine Gabe, die sie am Kreuz Jesu Christi empfangen haben, die Vergebung der Sünden. Das ist wahr, das ist ungemein wichtig. Ja, wir haben die Vergebung der Sünden durch sein Blut, aber wir stehen nicht nackt vor Gott. Wir haben gleichzeitig die vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi empfangen, der uns wie ein weißes Kleid selber umgibt. Das kleine Lied sagt es so klar und wahr. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Wir brauchen seine Gerechtigkeit. Danke doch einmal dafür, dass du in Jesus Christus gerecht bist. Und dieses Kleid seiner Gerechtigkeit können wir niemals verunreinigen. Ich kann doch nicht Jesu Gerechtigkeit verunreinigen. Oh nein! Es ist immer strahlend weiß. Und nun soll endlich das Gebet des Mose erfüllt werden, der doch den Herrn bat in 2. Mose 33, 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr zeigte ihm die Stiftshütte. Nun ist die Stiftshütte fertig. Nun steht sie mit all ihren Geräten dort in dem Wüstensand, mitten unter den Zelten der Kinder Israel. Aber sie war noch leer, das Allerheiligste mit der Bundeslade. Es war noch nichts weiter darin. Und darum war die Stiftshütte noch wertlos. Trotz all dieses Reichtums an Gold, Silber und Edelsteinen. Aber da geschah das Große. Der heilige Gott selbst, der Schöpfer des Weltalls, den niemand je gesehen hat, er zog persönlich ein in die goldene Hütte, in das Allerheiligste, in einer hellen, leuchtenden Wolke, und er blieb auf dem Deckel der Bundeslade zwischen den beiden Cherubim. Wir wollen es lesen in 2. Mose 40, Vers 33. Da heißt es: Also vollendete Mose das ganze Werk. Da bedeckte die Wolke die Hütte des Stiftes, und die Herrlichkeit des Herrn füllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Hütte des Stiftes gehen, weil die Wolke darauf blieb und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung füllte. Da ist das große Geschehen. Gott kam hernieder in der Wolke der Herrlichkeit. Wie er gesagt hat: Ich will unter meinem Volke wohnen. Aber wo ist heute die Gegenwart Gottes auf dieser Erde? Die Stiftshütte ist nicht mehr da. Der Tempel Salomos ist auch nicht mehr da. In Jesus kam die Herrlichkeit Gottes auf die Erde. Ja, gewiss. Denn Johannes sagt: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Aber Jesus ist auch nicht mehr auf der Erde. Er ist in den Himmel gefahren. Seine Herrlichkeit ist heute nicht mehr schaubar auf Erden. Wo aber ist die Gegenwart Gottes? Jesus Christus hat vor seinem Weggehen von dieser Erde gesagt, Johannes 14, 23, wir werden zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. Der Heilige Geist kam. Er ist Gott. Er ist eine Person. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Genauso wie Gott der Vater, genauso wie Gott der Sohn. Und er, der Heilige Geist, wohnt in den Herzen derer, die an Jesus als ihren persönlichen Heiland glauben. Was damals geschah in der Stiftshütte, die da fertig dastand und die Herrlichkeit erfüllte das Haus, das geschieht in jedem einzelnen Menschen, der an Jesus, seinen Heiland, an das Opfer auf Golgatha, an das Blut des Lammes glaubt, zur Vergebung seiner Sünden. Er empfängt in derselben Sekunde Gott, den Heiligen Geist, in seinem Herzen. Die Herrlichkeit des Herrn zieht ein in sein Herz. Petrus sagt, 1. Petrus 4, 14, der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruhet auf euch. Genau, was wir in der Stiftshütte gesehen haben, dass die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung füllte und dort auf dem Gnadenthron blieb, das ist in dir geschehen, als du gläubig wurdest. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf dir. Es ist Gott gegenwärtig, Gott in dir, Christus in dir. Er, der Heilige Geist, ist die Kraft Gottes in dir, um ein neues Leben zu führen. Du bist zu zweien. Gott selber wohnt in dir. Er ist nicht weit. Wir dürfen in unserem praktischen Leben es erfahren, was Paulus sagt, 2. Timotheus 1, 7. Er hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und in Römer 5, 5 heißt es: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Da hast du ja die Liebe, die du haben möchtest. Du brauchst nicht zu bitten um Liebe. Du hast ja den Geist der Liebe empfangen, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Du brauchst nicht zu bitten um Kraft. Du hast den Geist der Kraft empfangen. Du musst nur eins tun. Du musst zurücktreten. Wie Mose nicht mehr stehen konnte in der Hütte, weil die Herrlichkeit des Herrn sie erfüllte, so musst du zurücktreten. Du musst dem Heiligen Geist Platz machen. Du musst ihm die Herrschaft übergeben. Dann bist du genau das, was in der Stiftshütte uns sinnbildlich dargestellt ist und eine so herrliche Tatsache wurde, als die Herrlichkeit des Herrn die Hütte erfüllte. Jetzt wollen wir doch noch den Dienst des Hohen Priesters in dem Allerheiligen sehen. Nur der Hohe Priester durfte nur einmal im Jahr durch diesen heiligen Vorhang mit den Cherubim gehen und in diese hintere Kammer, in das Allerheiligste hineingehen. Das war an dem einen Tag, an dem großen Versöhnungstag. Wir kennen nun alle den hebräischen Namen dafür aus der Kriegsgeschichte Israels. Das ist der Yom Kippur. Yom heißt Tag im Hebräischen und Kippur heißt zudecken. Deckung, der Tag der Deckung. Die Sünde wird zugedeckt. Und dann kann Gott uns die Versöhnungshand entgegenstrecken. Und das ist der 10. Tag des 7. Monats, der Yom Kippur. Nun wollen wir doch sehen, was an diesem Yom Kippur in der Stiftshütte zur Zeit des Mose durch den hohen Priester Aaron geschah. Der Hohepriester durfte nur mit dem Blute des Sündopfers es wagen, hindurchzugehen durch diesen Vorhang. Sonst wäre er des Todes gewesen. Wir haben ein ganzes Kapitel in der Bibel von dem großen Versöhnungstag. Das ist das Kapitel 3. Mose 16. Der Hohepriester Aaron war ein sündiger Mensch. Er musste zuerst ein Sündopfer für sich selber bringen. Das hat keine Erfüllung in Jesus Christus. Denn Jesus Christus war ein Hohepriester ohne Sünde. Aber der Hohepriester brachte dann das Sündopfer für das Volk. Und darin ist er ein Vorbild für Jesus Christus. Lesen wir einmal einige Verse in 3. Mose 16. Da heißt es im 2. Vers, er sprach, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das inwendige Heiligtum gehe, hinter den Vorhang, vor den Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, dass er nicht sterbe, denn ich will in einer Wolke erscheinen, auf dem Gnadenstuhl. Vers 7, und danach soll er zwei Böcke nehmen, vor den Herrn stellen, vor der Tür der Hütte des Stiftes. Er soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel. Azazel heißt weit weg. Wir werden es nachher noch sehen, warum es heißt der Bock weit weg. Und er soll den Bock, auf welchen des Herrn losfällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm versöhne und lasse den Bock für Azazel in die Wüste. Vers 15. Danach soll er den Bock des Volkes Sündopfer schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit des Pharaon Blut getan hat, und damit auch sprengen auf den Gnadenstuhl und vor den Gnadenstuhl und soll alles versöhnen, das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israel, von ihrer Übertretung in allen ihren Sünden, und soll auch tun, so mit der Hütte des Stiftes, denn sie sind unrein, die umherlagern. Und nun noch Vers 20. Wenn er vollbracht hat, das Versöhnen des Heiligtumes und der Hütte des Stiftes und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Da soll denn Aaron seine beiden Hände auf sein Haupt legen und bekennen auf ihn alle Missetat der Kinder Israel, alle ihre Übertretung in allen ihren Sünden, und soll sie dem Bock auf das Haupt legen und ihn durch einen Mann, der bereit ist, in die Wüste laufen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich in eine Wildnis trage und er lasse ihn in der Wüste. Und Aaron soll in die Hütte des Stiftes gehen und ausziehen die leinenen Kleider, die er anzog, da er in das Heiligtum ging, und er soll sie da selbst lassen und soll sein Fleisch mit Wasser baden an heiliger Stätte und seine eigenen Kleider antun und herausgehen und sein Brandopfer und des Volkes Brandopfer machen, beide sich und das Volk versöhnen. Das ist das Geschehen am großen Versöhnungstag. Einmal im Jahr geht der Hohepriester in den einfachen weißen Kleidern des einfachen schlichten Priesters hinein in das Allerheiligste, mitten in die Gegenwart des Herrn hinein. Der heilige Gott und der sündige Mensch begegnen einander. Und der Hohepriester vertritt das ganze sündige Volk Israel vor Gott. Aber er wäre des Todes vor der Heiligkeit Gottes, wenn er nicht das Blut bringt es auf den Gnadenstuhl siebenmal und vor den Gnadenstuhl. Was sagt dieses Blut? Es sagt, die Strafe für die Sünden des Volkes ist vollzogen an dem Stellvertreter. Gott schaut hernieder auf den Gnadenstuhl, in dem das Gesetz liegt. Ja, es ist gebrochen, 100.000-fältig, aber die Deckung ist da, die Bezahlung ist da, die Quittung ist da, das Blut des Sündopfers. Die Cherubim schauen auf diesen Sündeckel und sie sehen das Blut. Der Hohepriester, der vor der Lade steht, er sieht das Blut vor dem Gnadenstuhl. Das Opfer für die Sünden des Volkes wird angenommen. Der Hohepriester bleibt lebendig. Er muss nicht sterben. Dann nimmt der Hohepriester den zweiten Ziegenbock, den lebendigen, und er legt nun alle die Sünden des Volkes auf diesen Bock. Das ist der Sündenbock. Und er lässt ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen. Weit weg, heißt es, Azazel, weit weg von dem Volke. Die Sünden sind nicht mehr zu sehen. Sie sind weit weg. Oh, ist das nicht etwas Wunderbares? So hat der Herr unsere Sünde zuerst durch sein teures Blut bezahlt. Und dann hat er sie weit von uns entfernt. Es heißt im Psalm 103, dass er so weit der Abend vom Morgen ist, unsere Übertretungen von uns sein lässt. Das ist Azazel, weit weg. Und dann zieht der Hohepriester seine eigenen, die herrlichen Kleider an, die bunten Kleider. Und er tritt in diesen herrlichen Kleidern heraus aus der Hütte, heraus aus dem Vorhof. Da ist das ganze Volk versammelt. Und er verkündigt ihnen die Vergebung ihrer Sünden und die Versöhnung mit Gott. In einer wunderbaren Weise ist nun dieser große Versöhnungstag in Jesus Christus erfüllt. Ja, es ist Jesus Christus, der uns den Weg geöffnet hat hin zu dem heiligen, lebendigen Gott. Damals, als Jesus auf der Erde war, da stand der Tempel. Es war der Tempel Esras. Der stand noch da in Jerusalem. Da war noch der Vorhang mit den Cherubim vor dem Allerheiligsten. Und was geschah in der Sekunde, als Jesus starb? Das lesen wir Matthäus 27, Vers 50 und 51. Jesus schrie laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Das war der Vorhang vor dem Allerheiligsten mit den Cherubim. Er war zerrissen, von oben bis unten. Wenn ein Mensch einen Vorhang zerreißt, dann reißt er von unten nach oben. Aber hier hatte Gott den Vorhang zerrissen. Der Weg war offen hinein in die Gegenwart Gottes, denn das Sündopfer war gebracht am Kreuz. Jesus Christus hatte sein Leben gegeben für die Sünden der Welt. Und über diesem Opfer kann Gott dem Sünder die Hand geben zur Versöhnung. Wo die Deckung der Sünde ist, da streckt der heilige Gott dem Sünder die Hand zur Versöhnung entgegen. Es ist alles gut. Ich bin dein und du bist mein. Das ist Versöhnung mit Gott. Das ist Frieden mit Gott. Wir lesen von diesem Gnadenthron im Neuen Testament, im Römerbrief, in Kapitel 3, Vers 23. Da heißt es zuerst, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, indem dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Da sehen wir im Neuen Testament, der Gnadenthron ist einer. Er ist eine Persönlichkeit. Er ist Jesus Christus selbst. Und Jesus Christus ist der Hohepriester. Der Hohepriester am großen Versöhnungstag machte zwei Wege. Einen Weg hinein in das Allerheiligste, mit dem Blut des Sündopfers, in den reinen, weißen, einfachen Kleidern des Priesters. Dann machte er den zweiten Weg. Er kam heraus aus dem Allerheiligsten, in den herrlichen Kleidern. Unser hoher Priester Jesus Christus, er ist hineingegangen in das Allerheiligste mit seinem eigenen Blut. Dort ist er jetzt in den einfachen Kleidern des Priesters. Wir wollen in Hebräer 9 lesen, wie unser hoher Priester hineingegangen ist in das Allerheiligste, nicht mit Händen gemacht, sondern im Himmel. Hebräer 9, Vers 24. Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist, welches ist ein Typus des Wahrhaftigen, sondern er ist in den Himmel selbst gegangen, um zu erscheinen vor dem Angesichte Gottes für uns. Auch nicht, dass er sich oftmals opferte, gleich wie der Hohepriester geht alle Jahre in das Heilige mit fremdem Blut. Sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt her. Nun aber, am Ende der Welt, ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde aufzuheben. Da sehen wir ihn hineingehen in das Heiligtum des Himmels mit seinem eigenen Blut, um es darzubieten vor Gott für die Sünden aller Menschen. Wir wissen sogar, dass er dort in dem Allerheiligsten des Himmels in den einfachen Kleidern des Priesters ist. Das sehen wir in der Offenbarung in Kapitel 1. Kapitel 1 in der Offenbarung, da haben wir ihn vor uns im 12. Vers. Johannes sagt, ich sah 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand, begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Das ist ja das Gewand des Priesters, das einfache Gewand. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht. Seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. So ist er jetzt in dem Allerheiligsten vor dem Throne Gottes, der hohe Priester, der für uns bittet. Wird er herauskommen aus dem Allerheiligsten in seinen herrlichen Kleidern? Das hat er selber gesagt. Wir lesen im Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel, im 29. Vers. Bald aber nach der Trübsal, also nach der großen Trübsal, bald aber nach der Trübsal derselben Zeit, da werden Sonne und Mond den Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Sie werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist das Kommen Jesu Christi zur Erfüllung des großen Versöhnungstages. Er wird erscheinen in einer besonderen Weise seinem Volke Israel als der Hohepriester in Herrlichkeit. In dem Kapitel 9 des Hebräerbriefes, von dem wir eben gelesen haben, da heißt es auch in einer ganz klaren Weise, Hebräer 9, Vers 28, dass er wieder herauskommen wird, der große Hohepriester. Da heißt es in dem 28. Verse, Christus ist einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum zweiten Mal wird er ohne Sünde, das heißt ohne die Last der Sünde auf sich, er wird ohne die Sünde der Welt erscheinen, denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Heute feiert das Volk Israel den Yom Kippur, aber ohne einen hohen Priester, ohne ein Opfer, ohne Blut, ohne den Segen des hohen Priesters. Aber an der Erfüllung des großen Versöhnungstages, an dem Tage, wenn Jesus Christus in Herrlichkeit als der Hohepriester des Volkes Israel heraustreten wird aus dem Heiligtum, dann werden sie ihn erkennen und dann werden sie um Gnade flehen und dann wird die Versöhnung Gottes über das Volk Israel kommen. Dann wird das prophetische Wort des Sacharja zur geschichtlichen Tatsache werden aus Sacharja 12, wo wir im 9. Vers diese Erscheinung des Hohen Priesters, das Wiederkommen aus dem Allerheiligsten lesen. Sacharja 12, Vers 9, da heißt es zuerst, zu der Zeit werde ich gedenken zu vertilgen alle Nationen, die wieder Jerusalem gezogen sind. Das ist ein ernstes Wort für die Nationen, die heute Jerusalem bedrohen. Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Das ist das Erkennen des Hohen Priesters, Jesus Christus, der aus dem Allerheiligsten zurückkommt. Und dann wird es sein, wie Kapitel 13, 1 uns sagt, zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Born haben, wieder die Sünde und die Unreinigkeit. Was das Volk Israel erst nach der Zeit der großen Trübsal als Nation erleben wird, die Gnade des Herrn, die Sünde zudeckt und die Hand der Versöhnung ausstreckt, das steht heute in der Zeit der Gemeinde jedem Menschen, aus welcher Nation er auch sei, offen, Juden und Nationen. Uns allen, die wir heute leben, in der Zeit der Gemeinde wird die Gnade Gottes angeboten, die Erlösung aller unserer Sünden durch das Opfer Jesu Christi, die Versöhnung mit Gott und darum der Friede mit Gott. Unsere Stunde des Heiles ist heute, vor der Zeit der großen Trübsal, vor dem Erscheinen des hohen Priesters Israels. Unsere Zeit ist heute. Es gilt uns allen heute, jedem Juden, jedem Nichtjuden, was wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christo. Er versöhnte die Welt mit ihm selbst. Er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnet durch uns, so flehen wir nun an Christi Statt. Lasset euch versöhnen mit Gott. Unser Versöhnungstag ist heute, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Dein Tag der Versöhnung ist heute. Bist du versöhnt? Hast du Frieden mit Gott? Hast du die Gewissheit, dass deine Sünden zugedeckt sind durch das Blut Jesu Christi? Das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Die Gnade Gottes ist erschienen in der Person Jesu Christi. Wer Jesus annimmt als seinen persönlichen Heiland, nimmt die Erlösung an, die Vergebung seiner Sünden, die Befreiung aus aller Gewalt Satans, den Frieden mit Gott, die absolute Gewissheit der ewigen Seligkeit. Die Versöhnungshand Gottes ist ausgestreckt über dem Opfer Jesu Christi, das deine Sünden hinweggenommen hat. Diese Hand Gottes, die Hand der Liebe, ist ausgestreckt. Hast du sie schon angenommen? Ruht deine Hand in der großen, allmächtigen Hand Gottes, dann hast du die Gewissheit deiner Versöhnung mit Gott und der ewigen Herrlichkeit. Es ist heute deine Stunde. Wir wollen beten. Heiliger Gott, du hast in deiner Liebe dich selber gegeben in Jesus Christus. Du hast selber das Opfer gebracht für uns. Du hast die Todesstrafe auf dich genommen am Kreuz. Du hast dein Leben in deinem Blute ausgegossen. Jesus Christus, Sohn Gottes, Heiland der Welt. Und Gott streckt die Hand der Versöhnung aus. Du kannst kommen, wie du bist. Deine Sünde ist gedeckt. Sie wird niemals mehr zum Vorschein kommen. Wir flehen an Christi Statt. Lasset euch versöhnen mit Gott. Lasst uns still im Gebet bleiben, dass wir niemanden stören. Und wenn jemand unter uns ist, der weiß, ich muss mich einmal entscheiden, dann hast du heute die Gelegenheit, wie du sie vielleicht nie mehr erhältst, in einem Kreise lieber Gläubiger zu sein.